Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
So, guten Abend, hi, hallo Tobi, hallo Sören.
Guten Abend, Freunde aus Oldenburg.
Ja, Sören, ich glaube, ich habe den kürzeren gezogen, aber da kommen wir wahrscheinlich am Ende dann letztendlich dazu, nehme ich an.
Ja, du sprichst das Deutschlandspiel an. Wir zeichnen jetzt quasi unmittelbar nach dem Schlusspfiff auf. Aber du hast gesagt, wir sprechen am besten zum Schluss darüber. War ja einiges drin in dem Spiel. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal die anderen Achtelfinale.
Also der Himmel Partien über durch. Düsseldorf, der weint fürchterlich. Es kommt hier ein Unwetter runter, als ob die Engländer uns das Wetter nach Deutschland geschickt haben. Aber wir fangen am besten direkt mal mit dem ersten Achtelfinalspiel an.
Ja, oder vielleicht weint der deutsche Himmel auch, weil er jetzt gleich eine Abrechnung mit dem mit der deutschen Nationalmannschaft von Sören bekommt. Vielleicht liegt es auch daran.
Nein, so schlimm wird es nicht. Auf keinen Fall.
Gut, dann lass uns doch mal anfangen mit dem ersten Achtelfinalspiel. Da hatten wir die Waliser gegen Dänemark.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also in Summe betrachtet, das wahrscheinlich mit Abstand, also zumindest bis zu dem letzten Spiel um 21 Uhr, das deutlichste, zumindest vom Ergebnis her. Ich nehme mal an, da sind wir uns alle einig, oder?
Auf jeden Fall. Also was die Dänen da wirklich über 90 plus 2-3 Minuten Nachspielzeit abgerissen haben und auf den Platz gebracht haben, war einfach überragend. Ich war von der ersten Minute hat man gesehen, dass sie richtig gebrannt haben. Die haben jeden Zweikampf angenommen, was hinterher auch die Statistik gezeigt hat. Die Dänen haben über das ganze Spiel 62% aller Zweikämpfe gewonnen. Und das finde ich schon, ist eine Zahl, die schon richtig überwältigend ist. Und auch das Offensivspiel der Dänen, wie schon im Spiel davor, Chapeau, Hut ab vor den Dänen. Völlig verdient weitergekommen.
Ja, kann ich mich ja eigentlich in dem Sinne nur anschließen, weil ich glaube, in dem Fall ist es sogar so, dass man es ausnahmsweise auch mal auf ein Fußballspiel ummünzen kann und sagen kann, Zahlen lügen nicht, so wie du es eben angesprochen hast, die Statistik als auch der gesamte Spielverlauf. Gefühlt war es auch für mich ein bisschen, dass sich die Dänen dann letztendlich vor allem in den letzten 15, ja vielleicht sogar 20 Minuten auch noch förmlich dann getragen von der Euphorie auch so ein bisschen in den Rausch gespielt haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ohne das vielleicht zu negativ zu meinen, dass wahrscheinlich Wales nicht das allergrößte Kaliber war, was man im Achtelfinale bekommen hat können. Trotz alledem absolut 4-0. Was gibt's aus der Dänensicht zu meckern? Ich glaube gar nichts. Und jetzt gilt's, das Momentum mitzunehmen. Und ja, mehr gibt's da von meiner Seite aus zu dem Spiel auch, glaube ich, gar nicht wirklich viel zu sagen.
Ja, also ihr habt's, glaube ich, kurz und knapp perfekt zusammengefasst. Dänemark, souveräner Auftritt von Wales kann man eigentlich auch sagen, ein bisschen enttäuschend, weil das ja eins so ein Spiel war. Aus Wales Sicht kann man eigentlich auch gegen Dänemark gewinnen, wenn alles zusammenkommt. Aber klar, also sehr souveräner Auftritt der Dänen.
Vielleicht noch eine Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich möchte es auch gar nicht großartig vorweggreifen. Allerdings, das Viertelfinale hat es aus meiner Sicht auch tatsächlich in sich, weil ich glaube, dass hier zwei Mannschaften gegeneinander spielen werden, mit den Tschechen gegen die Dänen, was ein Spiel absolut auf Augenhöhe ist und oder auf Augenhöhe sein wird und beide Mannschaften wittern da auch ein Stück weit ihre Chance ins Halbfinale zu kommen, was ja gut ausgenommen dem EM-Sieg von den Dänen 92 was Historisches sein kann und für die Tschechen ich glaube 96 war Finale, nicht nur glauben, sondern 96 das Finale. Aber das ist die Chance und es wird ein richtig klasse Spiel.
Ja, die Dänen haben da auf jeden Fall eine gute Mannschaft, die sie da ins Rennen werfen werden. Also wer mir ganz besonders gut gefallen hat, war der junge Damsgaard und Dolberg, was die beiden da abgerissen haben in der Offensive. Auch belohnt mit dem 1-0. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der Schlenzer unhaltbar für den Torwart. Den hat Damsgaard richtig schön platziert. Klasse Tor. Und auch allgemein die Dänen überragend. Also wer das Spiel gesehen hat, der hat sich für die Dänen mit Sicherheit mitgefreut. Und wenn man die Bilder im Stadion gesehen hat, lauter glücklicher Gesichter. Also rundum gelungener Tag für die Dänen.
Ja, und jetzt werden sie im Viertelfinale auf eine andere Art und Weise, wahrscheinlich auch, nicht nur wahrscheinlich, sondern viel mehr gefordert sein. Wird spannend. Von daher, ja, auch im Verlauf der Gruppe, die sie ja durchgemacht haben und sich letztendlich als Zweiter qualifiziert haben, schwimmen im Moment auf der Welle der Euphorie, würde ich behaupten.
Und auf der Welle der Euphorie schwimmen momentan auch die Tschechen, die völlig überraschend für die erste Sensation gesorgt haben im Achtelfinale gegen die Niederländer, die, glaube ich, für Sören einer der Geheimfavoriten waren. Sören, woran hat es denn deiner Meinung nach gelegen bei den Niederländern?
Ja, ich glaube, das kann man auch kurz machen. Ja, die rote Karte von Matthijs de Ligt hat das Spiel, glaube ich, komplett gedreht. Kurz davor hat Donny Malen eine Riesenchance auf das 1-0, um die Niederländer in Führung zu bringen. Und dann quasi ja im Gegenangriff hält de Ligt den Ball auf mit der Hand, fliegt vom Platz. Und dann hat sich das Spiel eigentlich komplett gedreht.
Du hast die Szene angesprochen. Ich möchte mal eure Meinung zu der Szene von de Ligt hören. Der macht ja erst den Schritt zurück, rutscht dann unglücklich weg. Hätte er da, also ich weiß nicht, wie ich jetzt in der Situation, also ich glaube, ich hätte da eher sofort durchgezogen, beziehungsweise den Gegner mehr gedrückt, versucht zum Ball zu kommen, anstatt mich da nochmal neu zu platzieren, oder? Da hätte ich ja dann eventuell höchstens ein normales Foul halt gespielt und Freistoß gut wäre gewesen. Und aber mit der Aktion hat er sich natürlich überhaupt keinen Gefallen getan.
Ja, wobei ich sagen muss, ich war ja auch Abwehrspieler, das ist eine Situation und ich glaube, die kennt Sören, die kennst du. Sowas passiert einfach. Hört sich jetzt wahrscheinlich einfach total doof an und vielleicht auch von mir falsch ausgedrückt. Aber ich mache ihm da im Zweifel nicht mal wirklich einen Vorwurf, weil es einfach ein Bewegungsablauf war, der am Ende des Tages blöd aussieht und du bekommst eine rote Karte. Zu Recht, und er stellt den Spielverlauf oder beziehungsweise stellt die Weichen oder verändert die Weichen letztendlich und spielt den Tschechen in die Karten. Oder Sören, wie siehst du das?
Absolut, spielt ihn völlig in die Karten, wobei die Niederländer nach der roten Karte dann auch relativ passiv wurden. Da hätte ich schon gedacht, auch mit 10 Mann, normalerweise sind die Niederländer klar besser, aber das war dann auch sehr, sehr passiv und sie hatten schon dann auch Angst, wirklich das Spiel zu verlieren. Und das hat man in dem Auftreten dann auch deutlich gemerkt.
Wer mir bei dem Spiel mehr oder weniger negativ aufgefallen ist, weil er überhaupt nicht im Spiel war, war Wijnaldum. Das ganze Spiel, also die ersten 3 Spiele hat er uns ja wirklich begeistert mit seiner Art zu spielen. Technisch, flexibel, schnell, immer trickreich. Jetzt bei dem Spiel, für so einen Spieler, 26 Ballkontakte sind ja so gut wie gar nichts. Und auch nur eine Passquote von 67% ist jetzt auch nicht so überragend. Also den haben die Tschechen sehr gut aus dem Spiel genommen und man hat schon gemerkt, dass die Offensive nach vorne der Niederländer schon arg gebeutelt war.
Ja, ich meine letztendlich wahrscheinlich dann auch die Statistik in dem Fall ist auch dann letztendlich auch ein Stück weit zurückzuführen auf den Spielverlauf. Er war tatsächlich meines Erachtens bei den Holländern würde ich mal behaupten, für mich auch der schwächste Mann auf dem Platz. Vielleicht ein bisschen überraschend auch, dass er nicht ausgewechselt worden ist, weil die Holländer mit Sicherheit noch die ein oder andere Alternative auf der Bank hatten oder gehabt hätten. Von daher, ja, ist schwer zu sagen, würde ich behaupten.
Und dann kam ja heute noch die ganz aktuelle Nachricht rein, dass De Boer zurückgetreten ist. Hat er dem Verband heute mitgeteilt. Wer da als Nachfolger kommen wird, steht natürlich noch nicht fest. Damit konnte der Verband natürlich nicht rechnen. Aber De Boer hat auch gesagt, dass er der Mannschaft keinen Vorwurf macht im Großen und Ganzen. Er war ja auch nur eingesprungen damals. Lassen wir uns mal überraschen, wer da neuer Trainer wird. Aber Potenzial für die nächsten Jahre hat diese niederländische Elf auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Ja, klar. Viele junge Spieler, die unglaubliches Talent haben. Klar, und Frank de Boer war ja auch mutig. Er hat ja dieses 4-3-3 ein bisschen umgeworfen. Das, was die Niederlande ja über Jahrzehnte praktiziert haben mit der Fünferkette. Und da wird es wirklich spannend sein, wer da jetzt der Nachfolger wird. Mein Tipp wäre zum Beispiel Peter Bosch, der in Leverkusen jetzt letzte Saison noch Trainer war. Also das würde, glaube ich, auch ganz gut passen.
Ja, letztendlich, was gibt es dazu noch zu sagen? Die Holländer sind früh ausgeschieden gegen die Erwartungen. Der ganze Verband oder das ganze Land ist enttäuscht und letztendlich geht es jetzt darum, eigentlich aus dem Potenzial, so wie du es angesprochen hast, Tobi, was zu formen. Vielleicht sehen wir bei der WM schon eine etwas gefestigtere Truppe und von daher letztendlich wahrscheinlich, um es dann abzuhaken, bei den Holländern auch ein Stück weit ein enttäuschendes, vor allem früh oder zu frühes Ausscheiden bei der Europameisterschaft jetzt.
Kommen wir zu einer Mannschaft, die schon sehr lange geformt ist und jetzt so nach und nach, glaube ich, den endgültig letzten Feinschliff bekommen hat. Ist auch sehr clever runterspielen. In ihrer Achtelfinalpartie waren die Belgier gegen Portugal, die sich damit 1-0 durchgesetzt haben. Die Belgier, wie auch schon in der Vorrunde, peu à peu immer nur das Nötigste, clever die Spiele runtergespielt und auch eigentlich wieder verdient weitergekommen, oder?
Ja, hier, also wir waren ja bei den Belgiern sowieso immer nicht hundertprozentig eins. Bei den Belgiern jetzt bei dem Spiel letztendlich, ich meine, die letzte Viertelstunde, die letzten 20 Minuten waren die Portugiesen definitiv total am Drücker. Meines Erachtens hat auch die belgische Mannschaft, natürlich haben die Reaktionen, dafür haben sie auch die individuelle Klasse. Aber letztendlich würde ich mir von so einer Mannschaft eben dann einfach auch wünschen, dass sie in so einem Spiel dann wirklich auch optisch und dann auch gemessen am Spielverlauf auch das Heft des Handels in der Hand hat. Und für mich war das sehr ausgeglichene Partie, um ehrlich zu sein. Und ich war eigentlich fast bis zum letzten Moment der Hoffnung, dass das Spiel in Verlängerung geht.
Ja, aber Belgien macht schon einen gefestigten Eindruck. Also muss man wirklich sagen, im Prinzip mit einem Torschuss weitergekommen. Und defensiv gut gestanden. Portugal hatte ja nicht die hundertprozentige Chance und von daher wirklich auch verdient weitergekommen.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, im Moment reicht das. Es passt aber dann halt einfach auch viel zusammen. Es war jetzt auch wieder ein Sonntagsschuss von Thorgan Hazard. Und es ist für mich, wenn ich die Belgier sehe, ich glaube, irgendwann im Laufe der Vorrunde hatten wir uns auch mal, oder hat irgendeiner von uns auch die Aussage getätigt, ein Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss. Mag sein, mag stimmen. Es ist aber auch dann immer ein Ritt auf Messerschneide ein Stück weit und wird sich jetzt zeigen, wie weit es für die Belgier geht. Wobei ich hier auch noch definitiv euch absolut recht geben muss. Defensiv vor allem ist das eine richtig gefestigte Truppe. Und die haben alles rausgehaut und letztendlich sind sie weitergekommen und das ist, was am Ende zählt.
Und noch was kurz dazu, wenn ich mir hinten wirklich die Opa-Riege hinten in der Dreierkette angucke, da stehen 102 Jahre auf dem Platz mit Vertonghen, Vermaelen und Alderweireld. Vertonghen mit 38 eine Europameisterschaft zu spielen, also Hut ab. Die haben die Ruhe wirklich weg. Die erinnern mich so ein bisschen an die Italiener mit Chiellini und Bonucci, aber auch davor noch mit Witzel und Delaney. Das sind natürlich Strategen da im Mittelfeld. Tielemans war es ja bei dem Spiel, Witzel und Tielemans. Die haben so viel Ballsicherheit, so viel Ballkontrolle, die kann wirklich so gut wie nichts aus der Ruhe bringen. Ne? Also
ja, wobei, jetzt muss ich dich einmal ganz kurz unterbrechen. Es stimmt alles, was du sagst, aber, und das war ein Stück weit auch mein Eindruck, den ich bei dem Spiel hatte, Letztendlich bin ich mal gespannt, wie es im Viertelfinale aussieht, weil mir kam es dann teilweise vor allem gegen Ende hinzu auch so, dass ja, die Körner aufgebraucht waren, sowohl bei der ganzen Abwehrreihe hinten drin, genauso wie auch bei Witzel. Und für mich gingen die dann die letzten paar Minuten fast am Zahnfleisch. Heißt für mich eigentlich, die spannende Frage wird sein, sind die wirklich in der Lage, so ein Spiel über 90 Minuten auch zu gehen, vor allem wenn es dann ja, jetzt dann im Verlauf des Turniers, je nach Gegner, auch wirklich drauf ankommt. Und das wird für mich die spannendste Frage sein, was die belgische Mannschaft betrifft letztendlich.
Ja, und ob Kevin De Bruyne fit wird, ne? Der ist ja auch ein paar Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit verletzt rausgegangen. Also ist ja auch ein ganz wichtiger Spieler.
Ja, man hat das ja in der zweiten Halbzeit auch wirklich gesehen. Also ich habe in der zweiten Halbzeit, glaube ich, keinen richtigen gefährlichen Torschuss der Belgier mehr gesehen. Die Portugiesen eigentlich fast die komplette zweite Halbzeit spielbestimmend und mit vielen guten Möglichkeiten. Ich erinnere mich da an den Pfostenschuss von Guerreiro kurz vor Schluss oder den Kopfball von Diaz, den Courtois noch wirklich gut hält. Also die Verlängerung wäre auf jeden Fall möglich gewesen für die Portugiesen. Und da, wie Fabi schon sagte, hätte es wirklich für die Belgier auch echt eng werden können. Die sind echt auf dem Zahnfleisch gekrochen. Ja, aber am Ende hat es gereicht und jetzt treffen sie am Freitag eigentlich auch schon von den Namen her ein vorgezogenes Endspiel auf die Italiener.
Ja, wollen wir die Italiener dann jetzt vorab schon mal ein Stück weit analysieren und dann auf das Viertelfinale dann eingehen? Oder machen wir die Viertelfinalen-Paarungen, die jetzt anstehen, dann am Ende?
Lass uns doch übers Italien-Spiel gegen Österreich einmal kurz drüber fliegen. Und dann haben wir, glaube ich, noch das deutsche Spiel. Und dann haben wir, glaube ich, was hatten wir noch für ein Spiel?
Kroatien,
Kroatien haben wir noch gegen Spanien.
Frankreich.
Da haben wir noch zwei, drei gute Spiele. Und dann machen wir zum Schluss dann die Viertelfinalpartien.
Ja, du hattest recht bei den Italienern, ne?
Bezüglich.
Dem knappen Ergebnis, weil Sören und ich ausnahmsweise einer Meinung waren und auf ein deutliches, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 3 zu 0 getippt haben, wo wir dann letztendlich ja, schon ein Stück weit von entfernt waren.
Ja, also ich habe das Ergebnis zwar knapp vorhergesagt, aber ich war teilweise von den Italienern, ja, was heißt enttäuscht? Nee, anders gesagt, ich war von den Österreichern sehr positiv überrascht, wie sie das Spiel wirklich von der ersten Minute an gestaltet haben, haben sich nicht, wie vermutet, komplett hinten um den 16er verschanzt und eingeigelt, sondern immer mal wieder gezielte Nadelstiche nach vorne gesetzt, wo die Italiener wirklich Probleme mit hatten, wo die auch nicht so wirklich mit gerechnet haben. Und ja, so nahm das Spiel halt seinen Lauf und ja, haben auf jeden Fall ein gutes Spiel an dem Tag gesehen.
Also ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß nicht, wie es euch ging, unabhängig jetzt mal von Analyse, Statistik und so weiter, aber ich hatte immer, also es stand ja lange 0-0, es ging ja auch in die Verlängerung, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, so ab der 75. ja, das ist ein typisches Italien-Spiel, 85. Minute, Ecke, Kopfball, Bonucci. Vielleicht sogar ein fragwürdiger Ellbogen im Spiel und die Italiener gewinnen das Ding 1-0. Pustekuchen, es ging in die Verlängerung. Ja, und dann letztendlich kam es da aber dann doch zur vermeintlich schnellen Entscheidung. Und zu aller Überraschung kamen die Österreicher dann durch Kalajdzic wieder zurück. Aber vielleicht kann Sören ein paar mehr Worte über die Italiener verlieren, weil ich glaube, der saß ja sogar im Trikot zu Hause auf der Couch.
Ja, über den kommenden Europameister spreche ich immer gerne, weißt du doch. Nein, man hatte, glaube ich, gemerkt dann auch in der Verlängerung, dass den Österreichern ein paar Prozent dann auch einfach gefehlt haben und die Italiener sind einfach unglaublich erfahren. Und was man über die Österreicher sagen kann, glaube ich, sie haben alles rausgehauen und sie hatten in dem Spiel nichts zu verlieren. Und du hast ja auch schon ein bisschen angedeutet, es war im Prinzip auch so ein typisches Italien-Spiel, die dann in der Endphase einfach unglaublich abgezockt waren.
Ist euch das vielleicht auch so vorgekommen bei dem Spiel, dass die Italiener konnten wechseln und ohne jetzt irgendjemand aus dem österreichischen Kader die Qualität abzusprechen, aber für mich war es gefühlt so, dass die Österreicher einfach gut vielleicht Kalajdzic, weil er das Tor gemacht hat, aber gefühlt keine Patronen mehr von der Bank bringen konnte oder nachladen konnte. war für mich so, die Italiener, die hatten die Möglichkeiten, die konnten auswechseln in Form von Locatelli, Belotti, Chiesa, Cristante. Und bei den Österreichern hatte ich immer so das Gefühl, es kommt jetzt nicht mehr die Qualität nach, die zuvor auf dem Platz stand. Wisst ihr, was ich meine, oder stehe ich da komplett alleine da?
Ja, die Qualität in der Breite sind bei den Italienern einfach vorne. Und das zeigt ja auch hier, Chiesa und Piscina sind reingekommen und haben die entscheidenden Tore gemacht. Ne? Und da ist einfach die Qualität.
Ja, ist unbestritten. Ich glaube, wenn wir die zwei Mannschaften jetzt analysieren, da brauchen wir über die Qualität im einzelnen Kader nicht sprechen. Aber was ich damit meine, normalerweise jede Mannschaft hat ja immer noch ja so ein, zwei Spieler, die du einfach reinbringen kannst, die dann letztendlich zumindest das Level oder die Qualität auf dem Platz gleich halten. Und bei mir kam es so vor, bei den Österreichern, sie mussten wechseln, weil Foda aus irgendwelchen Gründen oder ja, vielleicht kann man das auch verteidigen, weil die eben genau alles richtig gemacht haben, die ersten 90 Minuten. Es ging in die Verlängerung, aber er hat ja extrem lang gewartet mit der ersten Auswechslung. War es, glaube ich, sogar erst zu Beginn der Verlängerung oder sogar erst in der 90. Minute.
Ja,
Und
erster Wechsel war, Baumgartner ging runter für Sandro Schöpf, der kam rein und
genau.
kurz danach kam dann Kalajdzic für
Genau. Und
Arnautovic.
Dann war für mich aber dann einfach auch, was haben die Österreicher oder wer war bei den Österreichern die ersten 90 Minuten für mich beispielsweise auch Schlager, der hat ein überragendes Spiel abgeliefert. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war für mich eine der stärksten Leistungen, die ich von einem defensiven Mittelfeldspieler bisher bei dem Turnier gesehen habe. Also der war für mich richtig stark. Und mit ihm dann eigentlich auch, oder er war wahrscheinlich dann auch einfach zu erschöpft, er musste dann auch runter. Und dann ist dann irgendwie auch, ja, für mich war dann auch ein Stück weit einfach die Luft raus. Trotzdem, klar, ich weiß, der Anschlusstreffer ist noch gefallen. Aber ich will damit einfach nur ausdrücken, dass es für mich dann einfach auch, ja, der entscheidende oder der Schlüssel zum Erfolg in dem Spiel war dann einfach auch die Bank, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich war das mit einer der Gründe.
Die Bank hat den Italienern auf jeden Fall den Sieg gebracht. Sören hat es schon angesprochen, die beiden Joker, Pessina und Chiesa, stechen auch beide sofort. Also wenn du solche heißen Eisen noch hinten raus drin hast, brauchst du dir keine Sorgen machen. Und du hast es auch schon gesagt, Österreich leider nichts mehr entgegenzusetzen. Wobei die Italiener, hatte ich das Gefühl, nach dem Anschluss von Kalajdzic, hatten dann doch schon noch das ein oder andere Mal die ein oder andere Unsicherheit hinten drin. Die waren sich nicht hundertprozentig sicher, ne? Also nach dem 2-0 hatten sie ja schon gut abgeschaltet. Und mit ein bisschen Glück fällt da vielleicht sogar noch das 2-2, ne? Also die Italiener waren hinterher auch wirklich fix und fertig und auch froh, wo das Spiel zu Ende war.
Ja, definitiv. Dem gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, dann Sören, über welches nächste Achtelfinale mit zu entsprechen? Lieber die Franzosen oder wollen wir uns die Spanier mal vornehmen?
Gerne über die Spanier, die überragenden Fußball gezeigt haben.
Dann bitte.
Ja, also ich glaube, Spanien. Ja, also das ist unglaublich, was sie wollen Fußball spielen und der Auftritt war, also meiner Meinung nach mit das Beste im Moment, was das Turnier so zu bieten hat. Ich weiß nicht, Fabi, was sagst du dazu? Du bist ja auch ein Fan der Kroaten, wenn ich da richtig liege.
Nein, eigentlich
Das war ich
nicht.
eigentlich, aber
Ja, vielleicht Tobi, gibst du deinen Senf dazu?
also ich springe Sören jetzt auch mal zur Seite bezüglich der Spielfreude der Spanier. Also wir haben ja schon lange Zeit die Diskussion bezüglich Ballbesitzfußball, Tiki-Taka, Taktik ist ausgestorben und unansehnlich und nur noch Powerfußball nach vorne über die Außen und schnelles Angreifen. Nein, die Spanier belehren uns mal wieder eines Besseren und wie die teilweise die Kroaten hergespielt haben, das war wirklich richtig schön anzuschauen. Das erinnert mich so an die erste, zweite Saison unter Pep Guardiola bei Bayern. Also die da waren teilweise Ballstaffetten über 35, 40 Ballkontakte und noch mehr. Und die Kroaten hatten das Problem, die hatten die Abstände zwischen den einzelnen Linien so weit auseinander, die haben sich totgelaufen. Die waren hinterher wirklich so platt, dass die Spanier da mehr oder weniger mit ihnen machen konnten, was sie wollten, wie das schöne Kreisspiel in der Kreisliga am Anfang vom Training, bis sie die ärmste Sau, wenn du in der Mitte bist. Also was die Spanier da gezeigt haben, Hut ab, die letzten zwei Spiele der Spanier, Tore schießen haben sie jetzt auch erfunden wieder. Zweimal fünf Stück hintereinander. Die schießt er auch nicht mal so eben bei einer Europameisterschaft. Da können wir uns auf ein schönes Spiel am Freitag freuen.
Ja, jetzt nur eine Frage. Das Spiel ging 3-5 aus und nicht 0-5. Vergessen wir jetzt nicht irgendwas bei der Analyse?
Nein, vergessen wir natürlich nicht. Die Spanier haben sich zu sicher gefühlt, so sehe ich das, führten schon 3-1 bis zur, wie viel Minute war es? Ich glaube bis zur 85. Minute, wo sie dann durch ein Stochertor im 5-Meter-Raum den Anschluss kassieren und dann in der 92. Minute noch den Ausgleich kassieren, wo die Kroaten wahrscheinlich selber nicht mehr wirklich mitgerechnet hatten. Allerdings in der Verlängerung dann zollten die Kroaten dann hatten sie keine Luft mehr, sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und da hat sich die spielerische Klasse von Spanien dann auch letztendlich durchgesetzt, sodass Morata und Oyarzabal dann noch den Deckel drauf gemacht haben und das Spiel hätte dann ganz zum Schluss sogar noch das sechste oder siebte Tor noch geben können.
Ja, also ich meine, ich gebe euch absolut recht, wenn es darum geht, die Art und Weise, wie die Spanier das Spiel dominiert haben, was jetzt allerdings für mich auch wenig überraschend war, weil das war in der Gruppenphase ganz genau das Gleiche. Ich glaube auch, nach der Analyse in der Gruppenphase haben wir die Kroaten im Vorfeld wahrscheinlich auch besser eingeschätzt, als sie letztendlich waren. Ich glaube, es war genau der richtige Gegner für die Spanier, den sie bekommen konnten. Letztendlich für mich einfach dann aber auch definitiv zu diskutieren ist dann eben auch, wie du dann in so einem Spiel 3-1 führen kannst. Du musst dann in die Verlängerung, das kostet auch nochmal extra Kraft, auch wenn die Verlängerung, die ging eindeutig an die Spanier. Definitiv sind wir uns einer Meinung. Trotz alledem sage ich, dass der Auftritt letztendlich dann auch, zumindest was die drei Gegentore angeht, ja, ein leichtes Geschmäckle haben, würde ich mal behaupten. Und wenn du so im weiteren Turnierverlauf verteidigst und vielleicht dann auch nach einer Führung nachlässig wirst, dann sehe ich durchaus ja, das ist die eine oder andere Aufgabe erstmal, die Spanier bewältigen müssen.
Ja, das auf jeden Fall, dass die Defensive der Spanier auf jeden Fall das ein oder andere Mal unkonzentriert war. Und auch, das waren einfach Tore, die dürfen so nicht passieren. Und die sind bei voller Konzentration definitiv auch vermeidbar. Sprich, das 1-0, wer es gesehen hat, ja, wie oft passiert das? Bei 100 Rückpässen geht davon, glaube ich, ein einziger springt dem Torwart über den Fuß. Sah er natürlich sehr, sehr unglücklich aus, hat dann aber im weiteren Verlauf des Spiels mit der einen oder anderen sehr guten Parade, gerade auch kurz vor Schluss, die eine oder andere gute Möglichkeit der Kroaten noch zunichte gemacht, so dass man über das Gegentor auf jeden Fall dann doch noch hinwegsehen kann.
Ja, ich will ja damit einfach nur sagen, dass Gegentor 2-3, dann ist es Nachlässigkeit und du musst halt dann in die Verlängerung gehen und die kostet halt einfach auch Kraft, die man sich hätte sparen können. Und das ist genau der Punkt. Und ja, letztendlich, natürlich war es offensiv oder vor allem ja, die Art und Weise, wie der Ball durch die eigenen Reihen lief, stark, richtig stark sogar. Aber trotzdem ja, gibt es den einen oder anderen Punkt, an dem sie mit Sicherheit bis Freitag arbeiten müssen. Und da gehören solche Sachen eben mit dazu, zur Gesamtbetrachtung.
Ja, das Glück der Spanier ist ja, der Gegner, auf den sie am Freitag treffen werden, musste auch in die Verlängerung und sogar noch ins Elfmeterschießen. Ich war guter Übergang, kommen wir zur nächsten Achtelfinalpartie, Frankreich gegen die Schweiz. Sören, der Top-Top-Favorit, ausgeschieden, verdient, oder?
Ja, absolut. Also was mir auffiel in dem Spiel war die Schwächen in der Defensive. Pristina Kimpembe, also da muss ich wirklich sagen, dass das auf internationalem Niveau teilweise Aussetzer drin sind, das ist schon Wahnsinn. Und auch Longley, der bei Barcelona spielt, also das war ja auch wirklich schwach. Und also defensiv hatten sie unheimliche Probleme. Und in der Offensive haben sie Kylian Mbappé überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Und das ist schon sehr fragwürdig, warum man diesen Speed, den Mbappé ja hat, nicht ausspielen konnte.
Ja, hört sich jetzt auf jeden Fall viel schlechter an. Und jetzt möchte ich einfach mal von euch beiden wissen, inwiefern zumindest bis zur 90. Minute eine gewisse Parallele in dem Spiel war zu den Spaniern.
Parallele bezüglich, wie meinst du das jetzt?
Die Spanier lagen 3-1 vorne, bekommen dann innerhalb der letzten 10 Minuten zwei Gegentore, müssen in die Verlängerung. Ja. Die Franzosen führen ebenfalls 3-1, bekommen dann auch in den letzten 10 Minuten zwei Gegentore. Und meines Erachtens, ja, die Franzosen waren dann einfach nach dem 3-1, glaube ich, ihrer Sache einfach viel zu sicher. Und meinten da, sich mit im Schongang einfach mal durchzuspielen. Und letztendlich wurden die dafür bestraft. Trotzdem vom Spielverlauf in den ersten 90 Minuten, speziell wenn man die Tore betrachtet, würde ich es als fast ähnlich ansehen als das, was wir bei den Spaniern zuvor gesehen haben, oder nicht?
Ich weiß nicht, ob ich die Spiele jetzt so direkt miteinander vergleichen kann, aber alles in allem fand ich die Franzosen bei dem Spiel auch nicht so überzeugend, was natürlich damit auch zu tun hatte, dass die Schweizer das auch wirklich sehr gut verstanden haben, die Franzosen gar nicht richtig ins Spiel kommen zu lassen, sehr defensiv und tief gestanden haben. Sören sprach es schon an, Kylian Mbappé ist überhaupt nicht ins Spiel. Ich glaube, einmal war er, glaube ich, oder zweimal war er durch. Zweimal ist er gescheitert an Jan Sommer. Aber allgemein nicht die Europameisterschaft von Mbappé. Allgemein, die Spanier hatten da schon mehr Zug im Spiel. Klar, es ist die Taktik der Franzosen, dass sie den Gegner kommen lassen, auf schnelle Konter spielen. Ja, ist richtig. Aber das kann ja nicht meine haupteinzige Taktik sein. Ich muss ja als Nation Frankreich mit so einem Superkader auch mal andere Möglichkeiten entwickeln. Und das erste Problem, was ich gesehen habe, ich glaube mit der Umstellung von Vierer- auf Dreierkette hinten, da hatten sie die erste Halbzeit mit zu tun, um sich da überhaupt erstmal richtig zu orten. Und dadurch war auch einiges an Durcheinander hinten in der Abwehr.
Ja, ich meine, was soll man dann großartig dazu sagen? Also ich glaube, nach wie vor hätten die Franzosen nach ihrem 3-1 ihren Stiefel, wie sagt man da, durchgespielt. Dann wäre da nie wieder irgendwas angebrannt. Letztendlich Nachlässigkeiten führen zum zweiten und dritten Gegentor. Ja, und dann war letztendlich, ging es in die Verlängerung und da haben die Schweizer das dann natürlich clever gemacht. Meines Erachtens vielleicht sogar auch phasenweise in der Verlängerung waren die Schweizer sogar ein bisschen feldüberlegen. Könnt mich gern korrigieren, wenn ich falsch bin, und dann geht es ins Elfmeterschießen und der Rest ist Geschichte, würde ich behaupten.
Ja, der Rest ist Geschichte, aber vielleicht über einen Spieler, den wir noch sprechen müssen, ist Granit Xhaka. Wie habt ihr ihn gesehen? Ich fand wirklich überragend, wie er gespielt hat.
Xhaka als Kapitän, Antreiber, jeden Zweikampf angenommen, laufstark, viele Lücken geschlossen im Mittelfeld, immer wieder angetrieben, als Kapitän vorangegangen. Ja, super Partie abgeliefert, auf jeden Fall.
Ja, trotzdem für mich letztendlich dann aber auch Spieler des Spiels war dann für mich vielleicht auch mit Xhaka zusammen Seferovic. Hat nämlich meines Erachtens da auch eine wirklich überragende Partie abgeliefert mit seinem Doppelpack maßgeblichen Anteil ja, dazu bei oder den Anteil schlechthin dazu beigetragen, dass es letztendlich überhaupt in die Verlängerung ging. Und ja, von daher das Einzige, was wir vielleicht tatsächlich dann auch noch ja, kurz ansprechen können, Elfmeterschießen ist immer. Ja, die kann so mal so ausgehen, aber letztendlich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Was hattet ihr für ein Gefühl, als Mbappé zu dem Elfmeterpunkt ging?
Ja, passt, glaube ich, zu dieser ganzen Europameisterschaft von ihm. Ein unglücklicher Auftritt und ja, das war jetzt so, das passte irgendwie, dass er dann auch den Elfmeter verschießt, beziehungsweise Jan Sommer ihn überragend hält auch, ne?
Also im Nachhinein ist es natürlich immer einfach zu sagen, man wusste, dass er verschießt, aber letztendlich hatte ich das Gefühl, der ist zu dem Punkt gelaufen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es ja letztendlich darin enden wird, dass er der tragische Held wird an dem Abend und so kam es dann letztendlich auch. Ja, und für die Franzosen ist ein Turnier zu Ende, was vielleicht in Frankreich oder in dem einen oder anderen Kopf des Spielers wahrscheinlich letztendlich gewonnen war im Vorfeld, oder?
Ja, Frankreich ist ja schon quasi als, waren ja quasi schon da bei der Europameisterschaft und hatten den Titel quasi sich schon genommen und waren schon wieder auf dem Heimweg. So einfach hatten sie sich das vorgestellt. Ja, so schnell kann es gehen. Ich meine, Mbappé hat sich wahrscheinlich nicht umsonst als fünften Schützen aufstellen lassen. Der Gedanke war natürlich ein anderer, dass wahrscheinlich jetzt so steht, dass er hinterher der gefeierte Held sein kann. Ja, aber so gehen die Wege dann auseinander. Aber ich denke mal, der Junge wird sich gut erholen und gestärkt dann wiederkommen.
Ja, also
Da
ich glaube,
also,
da brauchen wir uns keine
das,
Sorgen
nein,
machen.
wenn er in dem Alter auf jeden Fall schon auch solche Negativerlebnisse, das stärkt einen ja nur, das sind Erfahrungswerte, da mussten schon viele große Spieler durch und ja, wird nicht der letzte Elfmeter sein, den er verschossen hat. Natürlich tragisch jetzt an dem Abend.
Ja, aber umso erfreulicher und das ist ja genau das, was so ein Turnier auch ausmacht, ne? Und jetzt die faustdicke Überraschung mit den Schweizern. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber irgendwie saß ich vorm Fernseher und habe mich dann tatsächlich auch mit den Schweizern freuen können. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, also wer es auch neutral gesehen hat als Zuschauer, ist man ja grundsätzlich eigentlich immer für den Underdog. Und bei mir hier in der Siedlung, da waren einige laute Jubelschreie zu vernehmen nach dem verschossenen Elfmeter von Mbappé. Also ich glaube, die Schweiz hatte den einen oder anderen Fußballfan mehr für sich gewonnen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, ne, du spielst im Achtelfinale, spielst du gegen den Top-Favoriten schlechthin, du kommst weiter und dann wartet das nächste Kaliber mit Spanien. Also der Weg ist auch nicht gerade einfach. Vielleicht, ich bin mal gespannt, ob es am Freitag die nächste Überraschung gibt. Laut eurer Analyse zu den Spaniern würde ich mal behaupten, dass es dann eher ein klareres Spiel wird. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auf Freitag 18 Uhr, ob die Spanier ihr Spiel so gegen die Schweizer durchbringen, wie gegen die Kroaten und auf der anderen Seite natürlich, ob die Schweizer ansatzweise das ja auf den Platz bringen können, was sie jetzt eben gegen Frankreich gestern gezeigt haben.
Wollen wir jetzt, du hast es schon angesprochen, die Freitagsspiele, wollen wir auf die Freitagsspiele, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, einmal ganz kurz eingehen und dann den Step zu den Samstagsspielen machen, dann haben wir da einen schönen Übergang zum, oder nicht so schönen Übergang zum Deutschlandspiel. Freitag, Schweiz gegen Spanien, also ich bleibe dabei meiner Meinung, das wird ein klares Spiel für die Spanier werden, für die Schweiz wird bei dem Spiel auf jeden Fall Ende sein.
Ja, da würde ich mich direkt anschließen. Also Spanien geht durch ins Halbfinale.
Das ging schnell, das ging einfach. Ich würde hier vielleicht noch eine Sache, vielleicht aus Eigeninteresse noch loswerden. Ich hätte mir verdammt gern am Freitag Frankreich gegen Spanien angeschaut, um ehrlich zu sein, auch wenn ich mich für die Schweizer letztendlich gestern dann nach dem Sieg gefreut habe. Aber das wäre für mich auch, Ja, als neutralen Zuschauer mit Sicherheit auch ein Bombenspiel gewesen. Letztendlich ja, es ist eine Sache, die nicht passieren wird. Und wie ihr es schon gesagt habt, ne, die Favoritenrolle oder die Rollen in dem Viertelfinale, die sind klar verteilt. Wahrscheinlich klarer als bei allen anderen Viertelfinals, die anstehen.
Richtig, Belgien gegen Italien ist das 21 Uhr Spiel am Freitag. Für mich ist da, was ich bis jetzt gesehen habe, auch wenn ich die Belgier jetzt immer wieder gelobt habe, glaube ich da schon, dass die Italiener das Spiel für sich entscheiden werden. Aufgrund ihrer schnellen Flügelstürmer auf den Außen, ihren kleinen, quirligen Spielern. Ich glaube schon, dass die Belgier damit wirklich Probleme bekommen werden. Und gehe bei dem Spiel auf jeden Fall mit den Italienern.
Vorweg denke ich mal erstmal ein Duell auf Augenhöhe, aber wichtig für Belgien wird sein, ob De Bruyne mitspielen kann. Aber ja, ich glaube, mein Tipp kennt ihr, Italien wird auch Belgien bezwingen.
Ja, wird wahrscheinlich für mich das Topspiel der Viertelfinals. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seht ihr wahrscheinlich ganz genauso.
Ja, oder Tschechien gegen Dänemark. Dänemark kann ja auch sein, dass das Topspiel wird.
Ja, habe ich ja gesagt, es wird auch ein Spiel auf Augenhöhe, aber definitiv von den Mannschaften, von der Qualität, die beide Mannschaften letztendlich dann auf den Platz schicken werden, ist das mit Sicherheit das Topspiel. Wenn ich es jetzt mal ja, so überfliege im Viertelfinale, wer gegen wen spielt, hätte er am Ende des Tages wahrscheinlich je nach Spielplan, Planung auch ein Finale sein können. Bei dieser Europameisterschaft, jetzt ist es im Viertelfinale soweit, Freitagabend 21 Uhr. Ich meine, was Besseres kann man sich als Fußballfan, glaube ich, gar nicht wünschen. Ich hoffe nur, und vielleicht wünsche ich mir das sogar auch, dass die Belgier wirklich auch eine richtig gute Leistung zeigen, dass die Italiener ähnlich wie gegen die Österreicher auch richtig gefordert werden, vielleicht dann aber auch nochmal ja, einen Tick mehr Risiko gehen müssen und ja, ich würde mir einfach wünschen, beide Mannschaften mit offenem Visier am Freitagabend einfach ihren besten Fußball zeigen und dann ist es ein absoluter Leckerbissen. Mit dem besseren Ende, ich gehe jetzt mal mit den Belgiern, weil ich euch beide mit den Italienern nicht mitgehen will. Aus Prinzip.
Aus Prinzip, immer schön gegen den Strom, hervorragend.
2-1, 2-1
2-1
Belgien.
Belgien. Regulär oder nach Verlängerung?
Regulär 2-1 Belgien.
Okay, gut. Dann kommen wir zur anderen mehr oder weniger Turnierbaumhälfte. Da habt ihr das schon angesprochen. Samstag um 18 Uhr die Tschechen gegen Dänemark. Ich glaube, die Dänen fliegen weiterhin auf ihrer Welle, surfen da schön drauf. Die dänischen Zuschauer kriegen auch irgendwie für jedes Spiel Karten in Hülle und Fülle. Stadien immer prall gefüllt mit dänischen Fans. Ich glaube aber auch, dass die Dänen sich da gegen die Tschechen durchsetzen werden. Für die Tschechen wird Schluss sein, werden mit viel Kampf dagegen halten. Aber das wird nicht mehr reichen gegen die Dänen, die spielerisch und technisch den Tschechen schon überlegen sein werden.
Ja, schließe ich mich an. Kurz und knapp, auch da Dänemark, geht weiter.
Du kannst uns ruhig mal zustimmen, Fabi. Also es ist nicht so, dass er grundsätzlich immer dagegen sein muss.
Nee, ich bin nicht grundsätzlich immer dagegen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt für Dänemark ist es jetzt das Spiel, wenn du im Viertelfinale bekommst, betrachtet oder wenn man in Betracht zieht, was vor allem auf oder in dem anderen Turnierbaum der Weg zum Finale beispielsweise wäre, wenn ich jetzt mir einen Gegner als Dänemark hätte wünschen können, dann wäre es wahrscheinlich auch eine Mannschaft gewesen, wo ich weiß, dass ich qualitativ überlegen bin. Im Gesamten betrachtet, dann wären es die Tschechen gewesen, ohne denen irgendwas absprechen zu wollen an Leistung, was sie bisher gezeigt haben, weil es hat immer einen Grund, warum eine Mannschaft auch ins Viertelfinale kommt. Und letztendlich gehe ich da auf jeden Fall auch dann in dem Fall bei euch beiden mit und sagt, die Dänen kommen weiter. Ob es aber letztendlich wirklich so ein klares Ergebnis wird, weiß ich nicht. Allerdings möchte ich nur eine Sache noch anmerken. Wenn mich das Turnier 1 gelehrt hat, dann, dass alles möglich ist. Das hat man in den Achtelfinalpaarungen jetzt auch wieder gesehen. Und letztendlich, ich tippe auf die Dänen genauso wie ihr. Wenn es aber eine Überraschung gibt, dann wäre das wahrscheinlich auch eins der Spiele, wo ich dann auf die Überraschung tippen würde, wenn ich müsste. Das war doch mal schön formuliert jetzt, oder?
Auf jeden Fall, das hast du.
Ich gebe euch beiden recht und setze am Ende dann doch ein Fragezeichen.
Ja, hast du sehr gut hinbekommen. So, jetzt kommen wir zur großen Endabrechnung, nenne ich es jetzt mal, mit der deutschen Nationalmannschaft. Leider heute Abend ausgeschieden. Ich sag's mal unglücklich. 2:0 gegen die Engländer. Sören, du ja einer der größten Kritiker der Nationalelf gewesen bist. Was sagst du denn dazu zum Ausscheiden?
Ich muss sagen, nach dem Spiel jetzt gegen England tue ich mich wirklich schwer mit der Bewertung, weil so schlecht haben wir jetzt auch gegen die Engländer nicht gespielt und wir hätten auch durchaus weiterkommen können. Aber im Endeffekt glaube ich, wenn man das ganze Turnier zusammen nimmt vom Auftritt her, also ich wusste nie so wirklich, woran ich an der Nationalmannschaft jetzt in den Spielen war oder bin. Und das hat sich jetzt irgendwie so durchgezogen und ich glaube, dass es dann auch im Endeffekt ein verdientes Ausscheiden ist, wobei ich jetzt nach dem Spiel sage, wir hätten auch weiterkommen können, aber unterm Strich, glaube ich, haben wir jetzt auch im Viertelfinale nicht zu suchen.
Ja, also für mich geht die Analyse ja eigentlich schon im Jahr 2006 los. Nein, Spaß. Ich glaube, ja, der Unterschied war die Effizienz, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
Ja
Im
klar,
Abschluss.
Timo Werner hätte das 1-0 machen können, dann hast du ein ganz anderes Spiel.
Ja, genauso bestand die Möglichkeit Thomas Müller zum 1:1. Dann ist es auch ein anderes Spiel. Ich möchte aber noch tatsächlich ein, zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall bei dem Spiel besprechen, weil ich glaube, so einfach abhaken wäre, glaube ich, nicht richtig. Und jetzt einfach mal eine Frage, wäre sie auch beantwortet, aber hat sich Löw jetzt nicht schon wieder bei der Aufstellung, also beziehungsweise bei der Besetzung der einen oder anderen Position verzockt?
Lass uns doch einfach kurz mal die Aufstellung ganz kurz durchgehen. Dann können wir da ja auf die einzelnen Positionen einmal kurz eingehen. Ich meine hinten die Dreierkette mit Ginter, Hummels und Rüdiger war nicht anders zu erwarten, glaube ich. Hat ja bis dato eigentlich auch ganz gut funktioniert. Im Mittelfeld dann Goretzka für Gündogan, der ein bisschen noch Kopfbrummen hatte wohl. Ja, dann auf den Außen Gosens und Kimmich. Und jetzt kommst du wahrscheinlich bezüglich vercoacht. Du hättest gerne anstelle von Timo Werner wahrscheinlich jemand anderen gesehen, oder?
Leroy Sané, oder? Fabi?
Nein, ich sage jetzt einfach mal, ich kann mir einfach nicht erklären, warum Timo Werner heute von Anfang an gespielt hat. Kann mir das einer erklären? Hat er in den Einsätzen, die er bei diesem Turnier hatte, auch nur ein Argument sammeln können, was ihn dazu berechtigt, in der Startelf zu stehen?
In den
Nein.
Kurzeinsätzen nicht? Nein, auf keinen
Nein,
Fall. Aber ich
absolut
glaube.
nicht. Das ganze Auftreten von ihm, nein, auf gar keinen Fall. Und für mich, ich kann es mir einfach nicht erklären. Und wenn man, das ist ein K.O.-Spiel, das ist ein Achtelfinale, du spielst gegen England. Und apropos, Timo Werner, kam euch das auch so vor, als hätte oder wäre ihm ein bisschen auch die Spritzigkeit abhanden gekommen? Weil ich hatte immer das Gefühl, speziell auch aus seiner Leipziger Zeit oder auch in phasenweise bei Chelsea, dass es genau auch seine Stärke ist, diesen kurzen Antritt und dann an einem Gegner vorbeizukommen. Und heute war es gefühlt, dass er eben an dieser Spritzigkeit was verloren hat und dass es ihm dann natürlich auch unfassbar viel Optionen in seinem Spiel nimmt.
Ich weiß nicht, ob das, ob dich, ich glaube nicht, Fabi. Ich glaube, das hat damit zu tun, einmal, dass gerade die englischen Verteidiger hinten mit Joe Stones auch einen wirklich sehr schnellen Spieler hinten drin hatten. Und die haben halt an sich gut gestanden. Das, Timo Werner haben sie ja, glaube ich, heute nur zwei oder dreimal wirklich mal in die Tiefe schicken können, was sich Löw halt mit dieser Einwechslung auch erhofft hatte, Tiefe zu finden, hinter die Kette zu kommen. Zwei, drei Bälle sind wirklich gut durchgesteckt worden. Ihr habt es gerade noch angesprochen, die Riesenchance von Werner, wo er da durchgeht. Das hatte sich Löw eigentlich erhofft. Und Gnabry, machen wir uns aber nichts vor, die letzten zwei Spiele auch nicht wirklich positiv in Erscheinung getreten.
Dann oder? Eine Frage, wenn ich unbedingt eine Überraschung bringen will, wenn Timo Werner eine Überraschung sein soll, was auch immer er sich dabei gedacht hat, warum nehme ich denn in so einem Spiel, habe ich einen Mann auf der Bank sitzen, den ich hätte reinbringen können, nämlich namens Kevin Volland, der vielleicht einfach auch mal da vorne drin einen Ball behauptet oder auch mal in einen Zweikampf gehen kann. Und das war, ja, mir fehlen zu Timo Werner oder zu der Aufstellung, zu Timo Werner überhaupt alles gut, aber zu der Aufstellung von ihm fehlen mir einfach die Worte. Vielleicht kannst du mir das erklären, Sören, weil du hast ja immer gefordert, dass er da vorne drin stehen soll.
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also er hat vorne drin gespielt und das will ich auch sehen. Er ist aus meiner Sicht ein klarer Neuner. Und er hatte ja die eine oder andere Chance auch. Und ich habe gesehen, dass Kai Havertz ihn oft gesucht hat. Also so schlecht fand ich den Auftritt nicht, aber es hat klar mit der Zeit dann auch nachgelassen. Gerade zweite Halbzeit.
Ja, und ich glaube, Kevin Volland, ein Wühler im Strafraum für die Schlussphase, hätte ich ihn mir gewünscht nach dem 1-0. Aber wenn den Kevin Volland gegen diese Abwehrrecken da von der ersten Minute angebracht hattest, wäre ein gefundenes Fressen, glaube ich, gewesen. Wir haben es ja heute auch, oder? Meinst du nicht?
Nee, weil ich ja sage, mir ging es ja nur darum, dass es für mich gefühlt mehr schlechte als rechte Überraschung sein sollte, dass Timo Werner ausgerechnet in diesem Achtelfinale von Anfang an spielen darf. Und wenn ich sage Überraschung, dann hätte er auch beispielsweise Kevin Volland bringen können. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, Kevin Volland hätte da vorne drin stehen sollen, sondern einfach nur für mich ein Stück weit einfach unverständlich. Und vor allem mag sein, dass er vielleicht die ein oder andere gute Situation gehabt hat, aber dann muss ich entsprechend irgendwann dann aber auch mal früher reagieren, weil es hat dann einfach auch in der zweiten Halbzeit speziell einfach nicht mehr gepasst.
Ja, ich glaube, Löw hat einfach stur an seinem Prinzip festgehalten und er hatte, glaube ich, während des gesamten Turniers so seine 13, 14 Leute, auf die er sich verlassen hat. Wenn ich dann hätte auch Jamal Musiala spielen müssen und er spielen müssen oder er reinkommen müssen. Und dann bringt er dann lieber Spiel relativ spät, was ja auch keinen Sinn mehr gemacht hat mit Leroy Sané und Emre Can noch zwei Spieler. Ich glaube, er war einfach zu stur oder hat zu stur an den Leuten festgehalten.
Ja, und genau das ist, was ich sage, dass er mit eine große Schuld daran trägt, weil dann liegst du 1-0 hinten, das Tor fiel in der 75. Minute und er steht da draußen und schaut einfach nur zu. Und dann kommt in der 87. Minute, warum auch immer, Emre Can, da bringst du doch dann irgendwann mal alles, was du an Offensive noch auf der Bank hast. Und dann hast du im letzten Spiel einen Jamal Musiala, der dir dann eben auch durch seine Unbekümmertheit, wir haben es ja besprochen, dann einfach auch mal so eine Situation kreieren kann. Und was passiert? In der 87. Minute machen wir einen Doppelwechsel, Emre Can und Leroy Sané. Und dann setzt er dieser ganzen Torte noch die Kirsche auf und bringt in der 92. Minute Jamal Musiala. Kann mir das einer erklären?
Also
hat er da nochmal Zeit von der Uhr genommen für die Engländer?
Also mit dem Wechsel, da hat er sich, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat, den hätte er sich auch schenken können. Vorher die Einwechslung von Can, was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Der ist ja für Ginter, glaube ich, gekommen.
Ja.
Allerdings jetzt mal abgesehen von den Wechseln, das 1-0, wie das entstanden ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gesehen habt. Raheem Sterling hat den Ball. Vor ihm stehen drei Leute, wo jeder von den dreien quasi fragen kann, komm, ich nehme dich als erstes. Der läuft einfach durch drei Leute durch. Also spätestens beim zweiten kommt die Hüfte raus oder hake ich nach, wie auch immer, und bringe ihn zu Fall für einen Freistoß. Nein, aber wir lassen ihn da wie durch Slalomstangen einmal durchlaufen. Sterling legt den Ball rüber auf Grealish und der weiter auf Shaw, der links ganz frei war, bin ich nicht ganz, ich weiß nicht, ob Kimmich da zu weit innen stand. Und dann wird der Ball in die Mitte gespielt, wo Sterling wieder steht. Also das Tor hätte man definitiv vermeiden können.
Ja, vor allem weil der Ansatz des Angriffs, der war mit Sicherheit nicht wirklich gefährlich. Also man hätte das durchaus verteidigen können. Also so sehe ich das. Ich finde aber eigentlich noch viel schlimmer, finde ich eigentlich letztendlich bei dem zweiten Tor. Weil er hat ja sehr Schnabri gebracht und ich habe es dir vorhin, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, schon mal gesagt. Mir kam es auch ein Stück weit so vor, wie Sören letzte Woche ein Stück weit auch über Leroy Sané gesprochen hat. Aber für mich hat sehr Schnabri überhaupt gar keinen Auftrag heute gehabt. Und Tobi, ich glaube, du hast es in den Statistiken auch gelesen. Zweikampfquote von Serge Gnabry, 0%. Spricht für mich absolut Bände. Der Ballverlust beim 2:0 ist ein Offenbarungseid seiner heutigen Leistung ein Stück weit gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und bezüglich des Gegentores, ich weiß nicht, ob ich die komplette Schulter auf Gnabry geben soll. Ich meine, wir beide waren auch jahrelang alte Abwehrrecken. Und wenn diese Bälle gespielt worden sind von hinten heraus und du gut antizipieren konntest, du warst immer einen Schritt schneller vorm Gegner. Du konntest die Bälle schon vorab instinktiv sehen, wie die gespielt werden. Klar, du lernst, du musst entgegengehen.
Ja. Es ist dann, und du sagst es ja, du hast es ja beim 1-0 gesagt, dann ist es die Ballannahme. Du legst 1-0 hinten, du weißt, dass du letztendlich in den, oder in den Gegenangriff vom Gegner einleitest. Dann wäre er immer noch in der Situation so gewesen, seinen Körper reinzulegen und einen Foul zu machen. Und das erwarte ich von einem Spieler seiner Qualität einfach auch, dass er sowas in so einer Situation erkennt. Und dann ist es einfach für mich erschreckend schwach. Und wie gesagt, und was ich dann halt eben auch nicht nachvollziehen kann, es ist ein K.O.-Spiel, es ist ein Achtelfinale und du hast so einen Totalausfall im Spiel. Das wäre für mich normalerweise, wenn er unbedingt noch hätte wechseln wollen in der 92. Minute, dann hätte ich ihn wieder runtergenommen.
Hätten wir denn vor dem England-Spiel das System wechseln müssen? Ich weiß nicht, also ich bin ja eben Fan von der Viererkette, aber was sagt ihr dazu? Ich meine, was mir so aufgefallen ist über das gesamte Turnier der Deutschen, also so einen richtigen Sechser hatten wir nie. Goretzka konnte heute auch nicht überall sein, der war ja vorne, hinten, ist ja auch kein klarer Sechser. So ein Abräumer hat uns, glaube ich, schon gefehlt. Und da bin ich dann auch wieder bei dem Thema, dass Josh Kimmich aus meiner Sicht auf rechts außen komplett verschenkt ist und dass er, glaube ich, auch ein Spieler gewesen wäre, den wir im Mittelfeld der im Mittelfeld eigentlich gesetzt sein muss.
Ich glaube, dann ist es jetzt der Punkt, wo der Tobi auch einspringt und vollkommen zu Recht, weil er ja immer sagt, dass Jogi Löw gern an dem einen oder anderen Spieler festhält und für mich wäre definitiv dann vielleicht sogar auch schon zum Ungarn-Spiel die Option gewesen, Kimmich in die Mitte zu ziehen mit Goretzka. Ja. Und du hast ja noch einen Spieler wie beispielsweise Klostermann, der durchaus mit Sicherheit auch einen soliden rechts außen hätte spielen können. Oder sehe ich ja, das falsch?
Süle doch auch, oder nicht?
Ja,
Beispiel. Wenn wir mit einer Viererkette spielen, hätte Süle auch als Rechtsverteidiger spielen können.
Ja, trotz alledem ist es aber auch so, wir haben bei der Einleitung des Spiels waren wir auch so weit, dass wir gesagt haben, dass letztendlich die Effizienz entscheidend war. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Klar, über jedes System kannst du diskutieren. Letztendlich ist es immer einfacher, nach einer Niederlage letztendlich ein System in Frage zu stellen. Ich glaube, der Spielverlauf hätte immer anders laufen können, aber wie gesagt, dann sind wir wieder beim Hätte-Hätte-Fahrradkette. Für mich einfach heute auch entscheidend, vielleicht die Schlüsselposition vorne drin, die für mich vollkommen fehlbesetzt war und dann meines Erachtens die Einwechslungen zum falschen Zeitpunkt und viel zu spät. Ist aber nur meine Meinung.
Für mich hat heute auf den Außenpositionen eigentlich auch noch weniger als gegen Ungarn eigentlich kaum was stattgefunden. Ich weiß nicht, wie ihr Robin Gosens und auch Josh Kimmich gesehen habt, die mehr oder weniger kaum am Spiel nach vorne teilgenommen haben. Kimmich hatte einen schönen Ball, den hat er mit seinem linken Fuß auf den zweiten Pfosten gezogen, wo Robin Gosens ganz knapp unterm Ball vorbeispringt oder nicht richtig durchzieht. Das war noch eine gute Gelegenheit. Aber Kimmich, ich weiß nicht, war heute auf der rechten Seite, aber viel gefordert war hinten rechts gegen, wer war auf der linken Seite? Luke Shaw. Aber ansonsten nach vorne hin war heute auch eigentlich Totalausfall, oder?
Ja, ich glaube, dass große Teile der Mannschaft einfach auch nicht an dieses System geglaubt haben. Das ist meine feste Überzeugung, dass viele der Spieler einfach nicht in diesem System spielen wollten. Und im Prinzip ist es ja auch nur Robin Gosens. Okay, vielleicht noch die Spieler von Chelsea, aber viele Spieler kennen dieses System einfach nicht aus ihren Vereinen.
Ja, vielleicht ist es dann jetzt einfach auch tatsächlich an der Zeit, dass auf oder in mehrerer Hinsicht einfach ein frischer Wind bläst in der Nationalmannschaft. Ich glaube, letztendlich nach heute, wenn er nicht zurückgetreten wäre vor dem Turnier, dann wäre es spätestens jetzt der Zeitpunkt gewesen. Und vielleicht ist es jetzt eigentlich auch ganz gut, vor allem im Hinblick auf die WM, wo mit Sicherheit ja, letztendlich das ein oder andere verbessert werden muss, weil ich glaube nach wie vor, dass da eine enorme Qualität im Gesamten, im Kader vorhanden wäre oder ist. Und ich glaube auch, dass wir auf unseren Schlüsselpositionen wirklich sehr, sehr gut besetzt sind. Und wir haben nach wie vor ja, eine richtig starke Achse in unserer Mannschaft. Und letztendlich ja, geben wir der ganzen Sache dann einfach auch ab 1.7., wenn Hansi Flick übernimmt, vielleicht dann der ganzen Sache auch ja, eine neue Chance, oder?
Ja, neue Chance, Neuanfang würde ich eher sagen. Aber noch ganz kurz eine Sache aus Eigeninteresse. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so allgemein in der Mannschaft gesehen habt. Es hat mir einfach der Spieler gefehlt. Josh Kimmich ist es normalerweise in der Zentralen, der mal dazwischen haut, der mal so richtig auf dem Platz den Zampano macht, mal ein bisschen gestikuliert, mal die Leute zusammenstaucht. Das war mir einfach, da hat sich keiner wirklich rauskristallisiert. Ich weiß, wir sind eine ziemlich ruhige Mannschaft, aber es muss doch mal jemand auf dem Platz sein, der da mal nach misslungenen Aktionen mal die Leute zusammenstaucht, zu sagen, was habt ihr da für eine Scheiße gespielt? Konzentriert euch. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, wobei ich aber auch dann vielleicht eher auf die Homogenität in der Truppe die Frage stellen würde, weil normalerweise du hast Manuel Neuer, du hast Mats Hummels, Thomas Müller, Kimmich. Es sind ja alle Spieler, die normalerweise genau diese Rolle einnehmen müssen, können oder auch einfach sollen, oder Sören?
Ja, absolut. Gerade der Bayern-Block ist ja eigentlich so immer die Führungsgestalt in der Nationalmannschaft. Und aber ja, da ist entweder die Frage, ob die Mannschaft nicht mehr so mit Löw klar gekommen ist oder eben, ob es im Team selbst nicht so harmoniert. Das ist wirklich eine spannende Frage. Also die kann ich auch nicht beantworten.
Weil du hast gerade ja Gnabry angesprochen nach seiner Einwechslung. Klar, sicherlich ist jeder Spieler enttäuscht, wenn er nicht von Anfang an spielt und da seinen Kopf hängen lässt. Aber wir reden hier von Wembley, wir reden von einem EM-Achtelfinale gegen England. Auch wenn ich von der Bank komme, muss ich doch heiß sein und brennen und wirklich alles geben wollen, oder? Also da sind wir wieder
Also
bei der Sache mit der Körpersprache auch, ne?
absolut. Also ich gebe dir recht, wenn du in der Bundesliga gegen Mainz 05 spielst, du bist sauer, weil du von der Bank kommst, von mir aus. Dann ist es so. Dann kriegst du im Kicker am Montag Note 5 und die Sache ist erledigt. Aber du trägst das Trikot der deutschen Nationalmannschaft und du spielst K.O.-Phase bei einer Europameisterschaft. Wenn da einer auf den Platz geht und mit so einer Körpersprache agiert, dann ist das für mich ja einfach de facto nicht zu erklären. Und für mich war das heute eben vor allem von ihm auch ein Stück weit ja einfach schlecht.
Und nehmen wir nur mal zum Vergleich von gestern Abend die beiden Spiele, wo sowohl die Schweiz als auch die Kroaten ja zum Anschlusstreffer kommen. Das war, glaube ich, immer um die 80., 85. Minute war es. Und bei uns war es ja 75. Minute, das 1-0, wo es gefallen ist. Wo ist da der Ruck, der durch die Mannschaft geht? Jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, ne? Da hat man ja schon gesehen, mehr oder weniger schon bei dem einen oder anderen, hängender Kopf, oh Scheiße, was machen wir jetzt?
Ja, ich glaube, die Schweiz war das beste Beispiel. Die hatten ja auch unglaublich viel Kritik, mussten die ja ertragen und haben dann so eine jetzt erst recht Stimmung gezeigt oder abgerufen. Und das hat man bei unserer Nationalmannschaft überhaupt nicht gesehen. Ja, überhaupt nicht.
Ja, wobei man aber dann auch schon sagen muss, also wir hatten ja nach dem 1-0 auch noch die Chance, letztendlich das Spiel auszugleichen. Aber ja, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ein Mix aus allem, würde ich mal behaupten dann, oder?
Bei dem Spiel kam alles zusammen. Wir sind, was heißt mit Glück, durch die Gruppenphase gekommen. Da hatten wir ja schon mit dem Ausscheiden gerechnet. Das war quasi schon gut,
Moment
dass wir da
mal,
weiter.
ihr habt vielleicht mit einem Ausscheiden gerechnet.
Okay, du hast recht. Und ja, ich meine, dass wir nicht um den Titel mitspielen. Also für mich war das, so leid es mir tut, eigentlich klar. Und bei dem Spiel kam wieder alles zusammen irgendwie. Das nötige Glück hat gefehlt. Ich denke da an den Schuss von Havertz zum Beispiel, den Pickford hält. Also Chancen waren da heute. Wir haben weitestgehend ein gutes Spiel gemacht, aber unterm Strich steht eine 0-2-Niederlage.
Ja, Turnier beendet.
Wie bewertet ihr die Ära Löw?
Also ich denke, 198 Spiele von Joachim Löw, ich glaube, wie war es, weit über 150 Spiele, alle siegreich bestritten mit dem einen oder anderen schlechten Spiel dazwischen. Aber wenn man auf die Erfolge zurückguckt, die deutsche Nationalmannschaft die letzten Jahre eingefahren hat, kann man wohl wirklich von einer wirklich guten oder klasse Ära Joachim Löw sprechen. Oder Fabi?
Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn er 2018 zurückgetreten wäre oder man da die Reißleine gezogen hätte, weil es einfach bis zu dem Turnier in Russland war es eine Reise des Erfolgs und das ist mit Sicherheit auch auf ihn zurückzuführen, auch wenn er bei dem einen oder anderen Turnier sich vielleicht mal, was man ja dann auch oft vielleicht auch diskutiert hat, vielleicht dann auch manchmal zu viel ein bisschen vercoacht hat. Letztendlich gehe ich mal so weit und sage, bis Russland war das eine absolute Erfolgsgeschichte auch für den deutschen Fußball und da müssen wir auch dankbar sein, dass wir eben auch 2014 vor allem mitnehmen durften und die zwei Weltmeisterschaften zuvor, die ja ebenfalls auch wirklich ja, schon nochmal auch so eine Euphorie um die Nationalmannschaft ausgelöst hat. Aber letztendlich alles, was dann in Russland und danach passiert war, glaube ich, würde er selber am liebsten aus seinem Buch Nationalmannschaft streichen. Und für mich deshalb einfach auch ja, ein Ende mit einem faden Beigeschmack die letzten beiden Jahre, oder? Ist das fair zu sagen so?
Ja, kannst du so auf jeden Fall, hast du gut wiedergegeben, wobei man die letzten 2 Jahre, beziehungsweise jetzt, wo ja Joachim Löw jetzt weitergemacht hat, dem DFB vielleicht auch ein bisschen, wie sagt man, die Unfähigkeit unterstellen muss, nicht sofort reagiert zu haben. Das Problem war, glaube ich, einfach, dass man keinen wirklichen Nachfolger in der Hinterhand hatte, dem man wirklich zugetraut hat, die Mannschaft zu übernehmen. Und deswegen weiter an Joachim Löw festgehalten wurde. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Kapitel. Da könnten wir, glaube ich, auch wieder eine ganze Sendung mit füllen. Alles in allem war Joachim Löw, die Ära Joachim Löw als Bundestrainer, definitiv in Ordnung.
Ja, Sören hat
Nichts mehr zu sagen.
nichts mehr zu
Nein,
sagen.
nein, das, was immer bleibt, ist der Weltmeistertitel.
Den kann uns keiner mehr nehmen. Ja, dann haben wir, wie gesagt, am Freitag und am Samstag die nächsten Viertelfinalspiele. Hoffen wir auf weiterhin schöne, amüsante, spannende Spiele. Und ja, dann denke ich mal, sprechen wir uns vielleicht schon am Sonntag wieder.
Definitiv, oder?
Dann können wir uns über die Viertelfinalspiele ein bisschen auslassen.
Ja, und vielleicht können wir Sonntag ganz am Ende vielleicht die letzten 5 bis 10 Minuten vielleicht auch schon mal die ersten Transfers der neuen Saison vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, oder?
Genau, da werden wir mal einen Blick in die zu den einzelnen Vereinen der Bundesliga werfen und mal schauen, was sich da so getan hat. Der eine oder andere Transfer hat sich, glaube ich, heute ist ein ziemlich dicker Transfer in der Bundesliga festgezurrt worden. Da nehmen wir jetzt mal noch nichts vorweg. Aber dann werden wir uns mal mit ein bisschen Transfers beschäftigen und dann so nach und nach auch in den nächsten Folgen unser Hauptaugenmerk auf die Bundesliga richten, wo es uns ja eigentlich hauptsächlich drauf ankommt.
Genau, wir begleiten die EM bis zum Ende und dann gehen wir eigentlich schon langsam, würde ich behaupten, Richtung Bundesliga und neue Saison, weil letztendlich ist, glaube ich, vom Finale sind es 4 Wochen, oder? Zum Start.
Ja, sind knappe 4 Wochen, auch schon mit einer Runde DFB-Pokal dazwischen, den einen oder anderen Testspielen. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall das eine oder andere zu reden haben. Sören ist, glaube ich, auch ziemlich erfreut. Das können wir ja jetzt auch ruhig mal erwähnen, dass nach vielen, vielen Jahren der Zweitklassigkeit der VfL Bochum wieder im Oberhaus angekommen ist. Nicht wahr,
Ja, ich
Sören?
freue mich, dass wir, ja, auf jeden Fall, dass wir über den VfL Bochum sprechen. Ja, ich kann euch schon mal verraten, dass wir auf jeden Fall in der nächsten Saison einen einstelligen Tabellenplatz erreichen werden.
Ich werde genauso kritisch mit dem VfL Bochum umgehen wie du mit der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ihr seht, es wird also in Zukunft auch nicht langweilig bei uns werden. Und ja, das war es schon wieder. Schönen Abend euch noch.
Besten Dank.
Und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut.
Ciao.
Servus.
Das war Anpfiff 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.